Ich danke nochmal dem Herrn von Leben. Tadanka Bhuri Dalanka Sidhikshaya Me Adokanat Vatapasa Tatapu Sanobu Rakaupa Samplavahina Samihat Matatvam Parya Jagada Munaya Yatatatta Atman. Brahma sprach: Um verschiedene Planetensysteme zu erschaffen, musste ich mir Tapasya auferlegen, und als der Herr mit mir zufrieden war, inkarnierte er sich in vier Sanas, Sanaka, Sanakumara und Sanandam und auch Sanakala. In der vorangegangenen Schöpfung war die spirituelle Wahrheit vernichtet worden, doch die vier Sanas erklärten sie so wunderbar, dass die Wahrheit sogleich von den Weisen eindeutig wahrgenommen wurde. Damit die materielle Schöpfung vollständig ist, muss Wissen vorhanden sein, transzendentales Wissen. Denn ohne transzendentales Wissen gibt es keinerlei Bedeutung für diese Schöpfung. Das ist genauso wie mit irgendeinem Gerät, sagen wir einen komplizierten Computer. Ohne dass wir eine Bedienungsanleitung haben, mit der wir diesen Computer tatsächlich benutzen können, besteht für den Computer an sich, jedenfalls für uns und für alle anderen, jedenfalls keinerlei Bedeutung. Denn der Sinn des Computers ist nicht im Dastehen da, sondern im Gebrauchtwerden. So ist es mit jedem. Jemand, der hereinkommen würde in diesen Raum und dieses Gerät sieht, würde vielleicht denken, das ist eine Sitzangelegenheit von Joseph Beuys geschaffen. Und sich draufsetzen. Ein Stefan hinzutritt, sagte: Nein, das ist jetzt missverstanden. Der Sinn dieses Gerätes ist, dass Musik macht. Hör mal her. Und irgendwie muss ich dann machen. So, man bezeichnet dieses Wissen um den Gebrauch von Dingen Sambandha. Sambandha Gyan, der erste Abschnitt des vedischen Wissens. Nämlich, wie kann ich diese Welt gebrauchen? Was ist meine Beziehung überhaupt zu dieser Welt? Viele Menschen haben eine Art Wissen von dieser Welt, zweifellos. Was heißt eine Art Wissen? Sie haben ein sehr kompliziertes Wissen von dieser Welt, das sich in die kleinsten Teile dieser Welt erstreckt, bis hin zum Atom und seiner Verbindung mit anderen Atomen. Doch weil sie nicht transzendentales Wissen haben, ist ihr Wissen von dieser Welt irreführend. Sie wissen nämlich nicht, was der Sinn dieser Welt ist. Sie kommen zum Trugschluss, dass diese Welt für ihre Sinnbefriedigung gedacht ist. Dass wir dieser Welt ihre geheimsten Geheimnisse aus dem Schoß entreißen und sie dann unseren Wünschen willfähig machen können, sie versuchen können zu beherrschen. Doch wäre das der Sinn dieser Welt, so wären wir inzwischen glückliche Genießer dieser Welt. Leider ist es uns noch nicht gelungen, sondern wir sind wie eh und je mit Krankheiten, die immer schlimmer werden, beschlagen. Unsere menschliche Gesellschaft ist dem Ruin näher als jemals zuvor. Ich habe gerade vor einigen Wochen war es, also die Zeit geht im Augenblick zu schnell für eine geliebte Seele wie mir, wie ich bin. Wobei, also ich bin mir genau gar nicht in Berlin. Eine Woche bleibe ich in Berlin. Gelesen über die ökologischen Desaster, die uns in jüngster Zeit bevorstehen werden. Und man kann daran deutlich sehen, dass diese Welt nicht so funktioniert, wie es der Materialist sich erhofft, dass er einfach unbegrenzte Mengen an Genuss herauszieht. So, das ist Sambandha Gyan. Diese Welt richtig zu nutzen, wird im Sambandha Gyan erklärt. Das heißt dort, dass wir alles Teile Gottes sind, in diesem Bereich des Wissens. Wenn wir in diese materielle Welt kommen, werden wir, weil wir nicht Gott selber sind, unter die bindenden und zwingenden Gesetze der materiellen Natur fallen. Und solange ein Diener bleiben, nicht ein Meister, wie es der Materialist heute annimmt, bis wir unsere eigentliche spirituelle Identität erkannt haben. In dem Augenblick, wo wir unsere spirituelle Identität erkannt haben, ist zu sehen, dass die Materie uns nicht mehr behindert, uns nicht mehr Einschränkungen und Gesetzmäßigkeiten aufbürdet, sondern uns selber hilft auf unserem Weg in die spirituelle Welt. Es ist tatsächlich zu sehen, dass jemand, der transzendentales Wissen hat, in dieser materiellen Welt anders lebt, als jemand, der materielles Wissen nur hat. Jemand, der transzendentales Wissen hat, wird durch die Materie hindurch, wie durch eine transparente Glasscheibe, Gott sehen können und eine Yoga heißt Verbindung mit Gott aufnehmen können. Es ist nicht mehr so wie bei den Materialisten, der diesen irrtümlichen, unwissenden Verständnis versucht, etwas zu sein, was nicht der Fall ist und der deswegen immer gegen die Gesetzmäßigkeiten der Natur anläuft und sich heillos verstrickt. So, ein transzendentales Wissen ist also wichtig, damit wir den Sinn dieser materiellen Welt erfahren können, nämlich, dass es eine Durchgangsstation ist für die ewige Seele, zurück in die spirituelle Welt, zurück zu der höchsten Persönlichkeit Gottes. Hier wurde ein anderes wichtiges Sanskrit-Wort gebraucht. Ich habe jetzt versucht, Tatvam zu erklären, das Sanskrit-Wort. Spirituelles Wissen. Jetzt wollen wir zu einem anderen, dem ersten Sanskrit-Wort, Tattam. Tattvam und Tattam sind zwei Worte, die durchaus miteinander verbunden werden können. Tattam kommt von dem Wort Tapasya und ihr alle wisst, vielleicht nicht alle, ich glaube, wir haben schon Gäste da, die das erste Mal in das Sanskrit jedenfalls so tief reinschauen. Tapasya bedeutet, sich Bußen und Entsagungen aufzuerlegen. Im vierten Kapitel der Bhagavad Gita spricht Krishna darüber, dass jemand, der sich mit spirituellen Tätigkeiten beschäftigt, mit Sicherheit in das spirituelle Königreich, die ewige spirituelle Welt zurückgeht. Und er umreißt die Natur der spirituellen Tätigkeiten. Er sagt, was spirituelle Tätigkeiten sind und wie sie ausgeführt werden. Und zwar spricht er da von vier Faktoren. Einmal demjenigen, der eine Tätigkeit ausführt, also der Handelnde. Dann spricht er davon, den Beitrag, also das, was ausgeführt wird, der Handwerk könnte man sagen. Und dann spricht er über den Vorgang, wie dieser Handwerk angenommen wird. Und schließlich spricht er über denjenigen, der diese Handwerk auch annimmt, also über Gott in diesem Fall. Er sagt, bei jemandem, der sich spirituellen Tätigkeiten widmet, da ist der Ausführende von spiritueller Natur, der Beitrag, also das, was er tut, der Vorwurf des Verzehrs, also die Art und Weise, wie das angenommen wird, und schließlich derjenige, zu dem dieses Opfer ausgeführt wird, von transzendentaler Natur. Um es vielleicht ein wenig einfacher auszudrücken, wird hier von jemandem, dem Transzendentalist, gesprochen, von spirituellen Naturs, von seinen spirituellen Handlungen, wie zum Beispiel das Chanten oder die Ausführung des hingebungsvollen Dienstes, von dem Vorgang, wie diese transzendentalen Tätigkeiten angenommen werden, also wie es ankommt sozusagen auf Krishna und angenommen wird, und schließlich von Krishna selber, der diese Sachen annimmt. Und das Ganze beschreibt er in dem vierten Kapitel, welches auch beschrieben wird als transzentales Wissen, das ist die Überschrift. Und der besondere Teil, in dem dieser Vers aufkommt, oder dieser Text aufkommt, heißt Yajna oder Opferdarbringung. In der vedischen Zeit war es so, dass man diese Opfer so ausführte: man brachte ein Feuer, trat in das Feuer wie hinein. Havi hatte bestimmte Mantren, ein durchaus wissenschaftlicher Vorgang, und tat diese Mantren zur Ehre, zur Verherrlichung Krishnas aussprechen. Und zum Schluss kam ein Ergebnis heraus. Wir finden zum Beispiel im vierten Teil, sodass plötzlich Maharaj Prithu, Vishnu selber erschien in diesem Opferfeuer. Es gibt auch andere Opfer, auch im vierten Teil wird davon geschrieben, wie plötzlich aus diesem Opferfeuer eine Person hervorkam. Person, die in weiße Kleidung gekleidet war, mit goldenen Verzierungen, und die einen Topf mit sich brachte, in dem eine besondere Zubereitung war. Und diese Zubereitung wurde dann dieses war zum Teil süßreich, und da wurde dann der Frau desjenigen, der das Opfer ausgeführt hatte, gegeben, und nachdem sie diese Speise zu sich genommen hat, hatte sie eine Empfängnis und gebar, nachdem die vorgeschriebene Zeit abgelaufen wäre, die biologische Zeit abgelaufen war, gebar einen wundervollen Sohn. Hier war also das Yajna-Fall oder das Ergebnis des Opfers, dieser ja für uns mystisch anmutende Auftauchen des Yajna-Purushas, des Empfängers des Yajnas, des Opfers, der dann eine Belohnung gab, ein bestimmtes Mathe, eine bestimmte Frucht, in diesem zitierten Fall eben die Frucht, dass die Frau einen wunderbaren, kraftstrotzenden die Bhagavad Gita ist ja deswegen so wundervoll und hat sich über die Jahrtausende allergrößte Beliebtheit erfreut, weil sie sich mit universal anwendbaren Prinzipien befasst. Was ist jetzt hieran so universal, was ein zufälliger Hörer sagen, der morgen Kreis von der Geschichte hier geht es doch um einen sehr einen alten Opferritus, möchte ich mal sagen, und die damit verbundenen Einzelheiten. Doch ich möchte hier zur Aufmerksamkeit bringen, dass das etwas ist, was wir alle kennen. Auch wenn wir etwas erreichen wollen, ein Ziel, was nicht so einfach zu erreichen ist, dann wenden wir diese vier Faktoren an. In diesem Fall nicht vielleicht, weil wir immer dabei jetzt auf Gunnar, zwei Experten in dem alten klassischen System, dem asiatischen System, wo es um Qi geht, um eine Kraft, eine universale Kraft, indem man sich ihr zuwendet, erfahren kann und auch spüren kann und auch einsetzen kann. Ich kenne jetzt nicht so den Unterschied zwischen Mando und Tai Chi, ich weiß nicht, ob das ist aber hier unerheblich in diesem Zusammenhang, den ich gerade angeben möchte. Wenn man es in diesen Disziplinen zu einer Vollendung allein bringen möchte, dann wird man auch diese vier Faktoren ansetzen. Man wird sich selber zunächst einmal einbringen, sich selber ein, einem bestimmten Vorgang unterziehen, bestimmten Übungen und einem bestimmten Lebenswandel, der auch wichtig ist dazu. Wir werden auch direkt Opfer bringen dabei und dafür, dass wir eine Vollendung hier erlangen können. Und zum Ende dann durch dieses Prinzip des Opferns eine Frucht bekommen, dass wir erfahren dieser Kunst, würde ich es mal nennen. So, dieser gleiche Punkt des Opfers, den tut auch ein kleiner Schlagerstar ausüben. Der geht in die Diskothek und tanzt vor und bindet sich herum zu den Rhythmen der Diskos und dann fastet er, dass er nicht so fett ist und dass er eine schlanke Linie aufzuweisen hat und dann kondoliert er sich das Haar und nimmt so viele Opfer auf sich, um schließlich die Fans zu grüßen oder viele darunter. Oder schaut euch Boxer an, schaut euch Studenten an, die nächtelang unter wirklich der Aufregung von Zeit, Konzentration und dem Aufopfern von Schlaf und ihren eigenen sexuellen Aktivitäten, die sie lieber machen würden, zu der Zeit sich ernsthaft bemühen, um schließlich das Ziel zu erreichen, nämlich ein Doktor zu werden. Nicht Doktor, sondern ein Tiefprofessor. So, das Prinzip des Opferns ist nicht nur in der vedischen Zeit da, wo man mit einem Löffel mit Ghee in ein Feuer hinein opfert. Dieses Prinzip des Opfers sehen wir im ganzen Leben. Das tut mehr oder weniger jeder ausführen. Es fragt sich jetzt wirklich, wofür wir dieses Opfer da bringen. Einmal traf Srila Prabhupada einen Schüler, der den Vorgang des Krishna-Bewusstseins aufgegeben hatte, um sich wieder dem materiellen Leben hinzuwenden. Und er fragte ihn nach dem Grund. Der Schüler sagte, mir war es so schwierig, früh aufzustehen. Etwas, was ich heute also ganz und gar nachvollziehen kann. Heute war es wirklich nicht möglich. Ich habe es probiert. Ich war um 3 Uhr schon auf, aber ich einfach nicht. So sagte Srila Prabhupada. Und sie unterhielten sich dann weiter und kamen dann irgendwann so zu der Frage, wie lebst du denn jetzt, wo lebst du jetzt? Oh, sagte der Schüler, es war in Tokio, ich lebe jetzt, ich schlafe jetzt auf dem Bahnhofsfeld. Oh, sagte Frau Bach, wie schlägt sich dann? Das geht eigentlich. Aber nur, es gibt hier einen Fehler, sagte der Schüler, um 4 Uhr kommt die Bahnhofspolizei und scheucht mich von den Bahnhofsbänken herunter, sodass ich schnell aus dem Bahnhof fliegen muss, damit ich keine Komplikationen liegt. Okay. So, seht ihr, das Opfer ist da fürs virtuelles Leben. In diesem Fall meine ich jetzt. Und das Opfer ist da für materielles Leben. Auch im materiellen Leben muss er früh aufstehen, um 4 Uhr, um nicht von der Warnungspolizei also geschnappt zu werden. So, mit dieser einfachen kleinen Geschichte, die fast ein bisschen humorvoll klingt, können wir das, glaube ich, gut das Prinzip sehen. Opfer müssen wir ausführen, um irgendetwas zu erreichen in dieser materiellen Welt. Was wollen wir jetzt erreichen? Ein intelligenter Mensch übernimmt nicht einfach schweigsam Prämissen des materiellen Lebens. Prämissen sind Voraussetzungen. Lerne etwas, geh zur Arbeit, nehme das Geld entgegen und leiste dir dafür etwas, was dir Freude bringt. Dabei setzt man heraus, dass man durch materielles Leben Freude bekommen kann und durch Geld eine Art von Selbstverwirklichung erreicht, dass man seine Wünsche zufriedenstellt. Diese Prämisse oder diese Voraussetzung, unter denen man tätig wird in der materiellen Welt, werden von 90% unserer Zeitgenossen einfach ohne sie nachzuprüfen übernommen. Das Wörterleben stellen wir uns die Frage, ob wir überhaupt so Selbstverwirklichung erlangen können, das heißt unsere eigenen Ansprüchen gerecht werden. Und wir kommen zu dem Ergebnis, dass es nicht möglich ist, weil die materielle Natur nach den Gesetzen, nach bestimmten physikalischen Gesetzen geht. Ich selber jedoch nicht physikalisch bin, sondern eine spirituelle Seele bin von spiritueller Natur. Was ich hier finde, ist einfach ein Gefängnis, dessen Bedingungen ich mich unterwerfe. Natürlich in einem Gefängnis kann man eine Art von Glück verspüren. Man könnte zum Beispiel die Tapete wechseln und sich einen Fernseher zusammensparen, wenn es überhaupt geht, ich weiß nicht, ob es in jedem Gefängnis möglich ist. Man könnte irgendwelche Ausbesserungen im Gefängnis machen. Doch der eigentliche Sinn, in einem Gefängnis zu sein, ist einfach rauszugehen, so schnell wie es irgend möglich ist. Doch im spirituellen Leben verstehen wir, dass wir nicht ein biophysischer Computer sind, also nicht Teil dieser materiellen Welt, sondern ein Teil Gottes. Und bemühen uns durch unsere Tätigkeiten oder durch unser Opfer, wenn ihr so wollt, dass wir ausführen, um eine hohe spirituelle Stufe zu erlangen, selbstverwirklicht zu werden. Wir versuchen, oder was heißt wir versuchen, wir sind auf dem Wege, uns rückweise in die spirituelle Welt anzutreten. Und dabei gibt es, wie gesagt, auch das Prinzip des Opfers. Wenn ich einen Topf zum Kochen bringen möchte, der aus 10 Liter kaltem Wasser besteht, reicht es nicht aus, wenn ich ein Streichholz verwende. Ich muss mehr Feuer bringen. Wenn ich spirituelles Leben erlangen möchte, wenn ich Fisch und Wurst werden möchte, reicht es nicht aus, wenn ich gelegentlich gelegentliche Praxis mache, sondern ich muss mich der ganzen Sache zuwenden. Ich spreche deswegen Stefan an, weil ich das im Grunde genommen, glaube ich, sehr klar ist, als sehr klar geworden ist. Wenn wir, sieht man, das Ziel im materiellen Leben sind nur sehr kleine Ziele. Man versucht ja etwas zu essen zu haben, mal auszugehen und sich vielleicht einen Fernseher zu schaffen und da interessante Gäste und alles zu betrachten. Und das sind sehr kleine und eigentlich sehr einfache Ziele. Im spirituellen Leben geht es um andere Ziele. Es geht darum, diese ganze materielle Verkörperung, diese ganze, wie soll ich mich ausdrücken, dieses Gefangensein in den materiellen Gesetzen zu transzendieren und die Rückreise in die Ewigkeit zu treten. Da muss man ein bisschen mehr tun als im materiellen Leben. Manchmal sieht man das, und das ist etwas sehr Bedauerliches, wir sehen heutzutage eine Art, ich möchte mal Psychobuch dazu sagen, wo dem schwerstgeplagten Häutling, dem Menschen von heute, eine sehr oft billig anmutende Methode angeboten wird, wie er sein Leben aufbessern kann. Doch die meisten dieser Methoden sind einfach nur dazu da, dass er sein materielles Leben irgendwie besser ausführt. Besser sozusagen in der Misere lebt. Besser im Gefängnis zurechtkommt. Ohne dass dieser Vorgang und ohne dass diese Methoden jemals seine Grundsituation ansprechen. Die Grundsituation ist wirklich fatal. Wir alle müssen sterben, obwohl wir ewig sind. Was damit gemeint ist, mit diesem paradoxen Ausspruch, dass wir Teile Gottes sind in einem Körper, die Seele, die ein Teil des Höchsten ist, unsere eigentliche Person, ist ewig, aber dieser Körper ist vorübergehend. Nun, manchmal sagen Leute, das macht nichts, Tod macht nichts. Der Vorfall hat da mal eine sehr schöne Passage geschrieben, wo er schrieb, wenn wir wissen, dass wir ewig sind. Wenn jemand sagt, du bist ewig, oder ihm sagt, ja, das akzeptieren heute viele, und ich ihm dann sage, gut, darf ich dich jetzt schnell umbringen? Im nächsten Leben folgendes wirst du ein König sein. Selbst mit dieser Zusicherung wird jemand nicht das Unkönig machen. Zum Beispiel, wenn ich irgendjemand von euch anbieten würde, also ihr seid doch ewig, das hat sich aber akzeptiert, Stefan, du weißt das doch, dass du ewig bist. Ich habe da also sehr zuverlässige Astrologie, dass ich das sage, dass die nächsten Leben in einem Schlagerstar sein kannst. Läuft da ja schnell in die Psychologie ein scharfes Küchenmesser. Erstmal ist das so morbide gemeldet, das ist mir so unklar. Aber lass uns mal ruhig es uns erlauben, in so ein verwackeltes Bild unserer Intelligenz reinzulassen. Wir würden nicht, ich glaube, keiner würde da ja sagen. Selbst ich mit meinem physischen Körper, der also gerade heute mir nicht die allergrößte Anlass zur Freude gibt, würde also doch denken, ich sollte noch ein bisschen was hier machen. Und das Küchenmesser also nicht mit Jubel begrüßen. Es liegt daran, dass dieser Vorgang zu sterben etwas völlig Unnatürliches ist. Die Seele, die sträubt sich dagegen. Das ist nicht etwas, was angenehm ist. Denn wir sind ewig und diese Erfahrung ist einfach so traumatisch, herausgerissen zu werden aus dieser Maschine, aus diesem Körper und dann plötzlich, wer weiß wohin es geht, transportiert zu werden. Das ist etwas sehr Reizendes. Doch der heutige Mensch denkt gar nicht darüber nach, weil er kein spirituelles Wissen hat. Sehr, sehr traurig. Dieses Wissen ist verloren gegangen. Dieses Wissen, wie man durch eine korrekte Ausführung des menschlichen Lebens selbst erwähnt und allein über das Todes nicht wieder die einen neuen Zustand gemacht haben, der Die dazu sind Opfer nötig, das Wissen von Jagdja, das Opfer, die auf Wissen beruhen. Man muss wissen, was zu tun ist und was nicht zu tun ist. Man kann dann durchaus in diesem Leben die Chance ergreifen, vollends Krishna bewusst zu werden, vollends Gottes bewusst zu werden und dann seine ewige Identität wieder einzunehmen auf das spirituelle Leben. Gut, ich möchte hier zum Ende kommen. Und noch fragen, ob ihr noch einige Fragen habt. You could not understand anything? Not much. Warum hast du mich übersetzt? Warum bin ich? You should have told Madhu Mangal, because Madhu Mangal often forgets the most easiest thing. Übrigens, das ist Sony, ich möchte euch Sony vorstellen. I will introduce you to the Vaishnava. Sony kommt aus Ghana. Und wir waren gestern noch in Düsseldorf und hatten dann diskutiert über ein Wissen, was in Ghana ganz gewöhnlich ist, ganz aufkommt. Ghana ist der afrikanische Staat, wo jeder sehr mit spirituellem Wissen vertraut ist. Die haben eine spirituelle Kultur, nicht eine spiritistische wie in Westafrika, sondern eine spirituelle Kultur. Und dort ist es so, dass man zum Beispiel, wenn ein Kind, man sagt zu einem Kind, das ist der wiedergekehrte Sambo, oder wie sie heißen würden. Man sagt, dass man respektiert das Kind als jemand, der niedergekommen ist, und hat da auch ein Vorrang, wie man das direkt ermitteln kann. Liebe Kinder sagen dann zum Teil, die kommen ja auch in diese Kultur, die erinnern sich auch an ihr vorangegangenes Dasein, das ihnen gar nicht unglaublich bekannt ist. Das ist schön. I was telling them about that you in Ghana you say these children is the return, so and so return. I was explaining them about the culture. Sehr nice, wenn man so nicht studiert, kann man das von der Fall lesen. Man soll die Kinder nicht studieren. Ich weiß es nicht, aber das fällt auf. Gut, ja. Hier war hier Hanna. Du heißt Hanna, nicht? Ja. Soweit ich das verstanden habe, hier operieren wir jetzt mit dem Zeitfaktor, einer Sache, die sehr schwierig für unser Verständnis zu sehen ist. Es gibt unterschiedliche Zeitabläufe. In höheren himmlischen Planeten gibt es einen Zeitablauf, nachdem es so ist, ich muss endlich die schwierigen Punkte, also einfach fast bald zusammenziehen, weil das nämlich wieder viele kurz gibt. Ja, ich nehme einen anderen Ansatz. Was du hier als ein Jahr kennst, nicht, sind in den himmlischen Planeten 6 Tage. Ne, ein Tag. Nicht? So. Die Zeit ist also in unterschiedlichen Regionen des Universums anders messbar. So gehen also diese Petris. So gehen also die Vorfahren zu einem bestimmten Planeten, einem höheren Planeten, wo sie die Opfer Darbringungen empfangen können und sie zu eigen machen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich hier folge, das ist ein unglaublich kniffliger Punkt, wo man eigentlich eine Relativitätstheorie bräuchte, um das richtig zu erklären. Ich kann das aber nicht voraussetzen, noch bin ich selber ein Weltmeister in Relativitätstheorie. Ich weiß um die Inhalte, wo es da geht, nämlich die Relativität der Zeit. Die gehen zu einem Planeten und auf diesem Planeten empfangen sie die Opfer Darbringungen. Und von diesem Planeten gehen sie dann weiter zu einer anderen Station. Es gibt natürlich solche Vorfahren, die nicht zu diesem Planeten gehen, sondern die direkt gegangen sind in die niederen Regionen des Universums, also die in ihren nächsten Körper wieder sofort angenommen haben. Aber es gibt solche, die diese Opfer empfangen, die Vorfahren. Das ist eine sehr subtile Angelegenheit. Obwohl sie also sich wieder verkörpert haben müssen, können sie in ihrer subtilen Form, wenn sie fromm waren und zu Pitri-Loka gegangen sind, diese Form, die Opferdarbringung annehmen. Ne? So ungefähr so wie ein Geburtstagsgruß, den du annimmst, obwohl er verspätet eintritt. Ne? Denn sieh mal, sie sind da in anderen Zeitregionen. Und in diesen Zeitregionen können sie nicht in ihrer grobphysischen Form. Die grobphysische Form existiert immer nur in einer Zeitdimension. Die kann nicht wandern zwischen den Zeitregionen. Ne? Da können Sie es nicht annehmen, aber auf dieser feinstofflichen Ebene. Ich möchte dir ein Beispiel geben, wo du siehst, wie relativ Zeit ist, wenn du die Ebene wechselst. Wenn du beispielsweise träumst, ich habe heute geträumt. Und das, was ich heute geträumt habe, wirklich, ich war in der Lage, heute Morgen mich an fast alles zu erinnern, das waren Lebensabläufe. Ich dann geträumt. Wo waren diese Lebensabläufe? Die waren nicht in Wiesbaden. Ich bin gestern Abend hier ins Bett gegangen und heute Morgen um 9 Uhr habt ihr euch gefragt, was ist mit Sashinanda Swami los, der ist ja immer noch nicht auf. Nicht? Aber es hat sich alles abgespielt in einem Zeitlauf von 12 Stunden oder so, 24 Stunden, 24 Stunden geschlafen oder was ich da, wahrscheinlich nur 12, nicht? Ja, nur 12 Stunden. In diesem Zeitablauf habe ich eine ganze Welt durchwandert. Ich habe wichtige Dinge auf der mentalen Ebene erledigt. Also das war auch wirklich eine Errungenschaft, die da waren. Also die waren wirklich harte Aktivitäten, die da statt waren. Alles als Mensch zu tun. Also nicht so Pflanze. Und nicht diese Zeit, ich war da aber zeitlich in einer anderen Zeitdimension einfach. Also ich habe da gewählt. Und auf der mentalen Ebene nämlich. So, in dieser Zeit, obwohl mein physischer Körper hier in dieser Zeitdimension war, für euch sind wir schön, dich mal nach 12 Stunden wiederzusehen, haben wir gesagt, ist ja langsam Zeit, habe ich doch auf der feinstofflichen Ebene ganz andere Zeit erfahren. Ne? Dieses Opfer zu dem Feed, wie los das alles ist. Das ist eine Sache auf der Feinstofflichen Ebene. Das ist ein sehr komplizierter Zusammenhang und es ist sehr schwierig, das ganz einfach zu erklären, aber auf der vorläufigen Ebene kann das als Erklärung, mag das genügen. Noch eine? Ja.
Wenn wir jetzt auf anderen Ebenen nur ein Kartel werden, wie wir ein Jahr bekommen,
nein, aber hat andere Inhalte. Nicht auf dem himmlischen Planeten, da sind ganz andere Erfahrungen. Die Sinne sind ganz anders. Das heißt, dass der Körper der Menschen dort aus Intelligenz besteht oder aus feineren Materien. Das ist nicht so grob physische Materie, wie wir sie hier haben, sondern besteht, wie gesagt, das feinere Materie, für die sind ganz andere Möglichkeiten da. Wie das Beispiel des Traumes, was man auf der feineren Ebene alles erfahren kann. Also ich habe heute in der Nacht gepredigt zu Leuten, also wir haben zum das war durchaus möglich. Ich weiß nicht, ob er mich so genierig empfangen würde. Das habe ich noch nicht rausgefunden, obwohl er doch eine Giga, zwei Wahlen der Giga verlangt. Vielleicht nicht verheiratet. Das ist jetzt alles auf der Ebene von vielleicht. Ne? So. Weil die Körper das nicht vornehmlich aus den Elementen bestehen, wie hier auf dieser Ebene, nicht, sind doch ganz andere Elemente. Du kannst nicht argumentieren, im Wasser kann es keine Lebewesen geben, weil ich dort nicht existieren kann unter Wasser. Es gibt dort welche, die eingerichtet sind für dieses Leben, nämlich die Fische mit ihren Kielen und so weiter. So gibt es auf den höheren Planeten Lebewesen, doch mit anderen Körpern, die eingerichtet sind in diesem Kulturwesen. Das ist da überhaupt nicht langweilig. Also, es gibt da, so ist da unglaublich vielfältig. Das ist nicht das, was Sie hier erleben, also auf dem Meer. Bitte entschuldige ich mich nochmal, entschuldige ich mich für meine Formulierung, die mir so einfach rausgerutscht ist, alles heute. Ohne so was hier von einem Bett da.
Ja,
also, ja, gut.
die Materialwahrheit? Warum empfinden wir zum Beispiel, dass unser Körper müde wird, wenn ich mal im Rat, dass es fällt, dass man nicht so anders müde wird?
Ja.
Ja, ja. Warum wird Materie überhaupt krank?
Ja. Ist Materie Wahrheit? Es ist sicherlich eine relative Wahrheit. Das heißt, die Materie ist abhängig von der Präsenz der Seele. In dem Augenblick, wo die Seele nicht mehr im materiellen Körper da ist, geht der Körper in einen Zustand, in einen völlig anderen Zustand ein, in den Zustand des Todes und des Zerfalls. Ne? So, sicherlich eine relative Wahrheit, das heißt abhängig von, um zu funktionieren, von der Gegenwart der Seele, nicht eine absolute Wahrheit, die ganz unabhängig von irgendwelchen Faktoren der Seele oder unabhängig von Zeit oder unabhängig von Raum funktioniert. Nein, die ist sehr, sehr eingeschränkt und sehr, sehr hilflos einfach dieser Körper. Und diese Wahrheit, wenn du willst, ist eine relative Wahrheit. Nun, warum dieser Körper uns Schwierigkeiten gibt, ist, damit wir aufwachen. Ich bin mir völlig sicher, wenn du nicht physische Schwierigkeiten manchmal erfahren würdest, ein Geburtsverletzung oder eine schlechte Verdauung oder was immer, dann würden wir gar nicht auf die Idee kommen, dass das materielle Leben an und für sich, dass da ein inhärenter Fehler drin liegt. Ne? Und der Körper ist im Grunde genommen Barmherzigkeit. Auf der einen Seite können wir in ihm Wünsche erfüllen. Mit ihm Wünsche erfüllen. Auf der anderen Seite sehen wir jedoch, dass diese Wunscherfüllung in dem physischen Körper nicht, dass wir niemals unsere Wünsche letztendlich erfüllen können. Aber unsere Wünsche nach Ewigkeit, nach Glück, werden immer in diesem Körper unerfüllt bleiben. Ganz eigentlich so gut eingerichtet. Wir haben also zwei Dinge. Wir sind ja in diese materielle Welt gekommen, um uns getrennt von Krishna Wünsche zu erfüllen. Dazu ist der Körper da. Aber es ist ein illusionärer Zustand, da wir nicht unabhängig sind und uns unabhängig Wünsche erfüllen können. Für diese beiden Dinge werden vereinbart in diesem wunderbaren Erfüllung. Jemand, der besonders Leute, die zum Spiritual, manchmal Leute, die zum Spiritual Leben kommen, erfahren, wie die Restspuren des Karmas eigentlich sich in diesem Körper austoben. Ich war vor einer Kiste einer gewissen Zeit sehr traurig darüber, dass ich immer so einen inferen physischen Körper habe. Und ich mache ja Yoga und ich lebe ja gesund in der Erde, weiß kein weißen Zucker und kein Süß und kein Jönes und lebe auf Spitze wie ich. Aber trotzdem ist mein physischer Körper einfach nicht so praktisch, was, obwohl ich mich in meiner Jugend mit Ahnen durch die Großstadt schon geschwungen habe und im Zweikampf nicht zugeschlagen war und also wirklich getan hatte, ohne Schlaf ausgekommen bin, weil ich so dynamisch war, nicht konnte so immer unterwegs und beschäftigt mit den Maschinen zu tun. Sehe ich heute, dass das nicht mehr so ist, dass der physische Körper einfach nur im Kirtan außergewöhnlich ist und sonst nicht. Und das ist, ich sehe hier dann einfach die Barmherzigkeit frisch, dass das einfach noch selbst ist. Nur nicht kann auf einen aufgefangen werden, von dem physischen Körper und in diesem Leben auch ausgefangen werden kann. Von der Aspekt der Meisterung. Und mir ist es wichtig, dass es sich hier nicht. Der Devoti ist froh darüber, wenn er leidet, weil er weiß, dass die Reaktion auf seine vorangegangenen karmischen Tätigkeiten werden jetzt ausgebrannt durch dieses Leid, wodurch sein Weg in die spirituelle Welt sehr schnell vorangehen. Große Kreise der Unterlisten, die Kranken, die Wasserwege zum Beispiel, der an seinem Körper eindringende Schüler, in denen die Wirken erlebt sind. Ich spiele das eben selber, stelle ich mir das vor. Dann kannst du eben schieben. Das wäre das ein bisschen schwierig, weil das unglaublich heavy finde ich, oder? Ne? Ja, also diese, wenn man sich fragen, das war doch nicht ganz so ein Mechanismus. Das ist
aber nicht. Das ist
man kann aber ohne Krankheit. Du wärst bestimmt ohne Krankheit. Das sieht man dir praktisch an. Du wärst dein physischer Körper ist sehr kräftig. Ja. Aber Krishna haut dich auch manchmal so eine kleine Warnung rein, als hier in das Wildwasser Meisterschaft da in Indien war, so war ich nicht geweiht, Meisterschaft, und die das Liebes gebrochen hat, ne? Ja, ich bin schon mal nicht ausgewandt. Es ist nicht so, dass das ein Muss ist. Ich sage nur, dass der Boden sieht es so, wenn Krankheiten auftreten. Wenn er von der Hand der Natur auf den Operationstisch geklatscht wird und die Anästhesie in den Buckel runterrutscht, dann wird die vegetative Nervenbeziehung gleich mit. Und er dann aufgeschlitzt wird und wie ein abgeschlossenes Schreiben, dann weiß er, was völlig anderes als für uns im Leben, weil wir mit dem Auge der Ewigkeit sein und dabei die Konflikte, die uns in diesem Leben voranziehen, erkennen und erfahren. Ja. Pradip, nicht?
Ist im Geschirr von Schiff bis ein lauter Feind in die Höhe in der Zölle in der Kugel geworden ist. Es ist nur so, dass wir in der Höhe des Geschirrs durch so that we must follow Krishna and we must please Krishna and that depends on Krishna whether he sends us to hell or
Pradip fragt, wir hören so oft in Vorlesungen den Ausdruck zurück zu Gott, aber ist es nicht so, dass es vielmehr Gottes Sache ist, ob er uns zur Himmel oder zur Hölle schickt? Warum dies zurück zu Gott, das scheint in diesem Zusammenhang mehr so, als würden wir so professionell selber bestimmen, wo wir hin wollen. Aber Krishna ist das ja nicht gemacht. Nun, Srila Prabhupada wurde einmal gefragt, ein Gottgeweihter sagte einmal zu Srila Prabhupada, ich, Prabhupada, was mich betrifft, will ich gar nicht unbedingt zurück in die spirituelle Welt. Wo immer mich Krishna hinschickt, dort will ich umgehen. Ja, ich bin einfach zufrieden, Krishna zu dienen und den Rest überlasse ich Krishna. So, Prabhupada antwortete darauf, dass du solltest mir nur irgendetwas wünschen, zurück in die spirituelle Welt zu gehen. Wenn du dir es nämlich nicht wünschst, dann wünschst du dir wahrscheinlich in der materiellen Welt zu bleiben. Mit anderen Worten, wir sollten bei unserer Ausübung des spirituellen Lebens ein Ziel haben, nämlich zurück zu Krishna zu kommen. Und wenn wir nicht dieses Ziel haben und einfach sagen, ist mir ganz egal, wo ich hinkomme, dann werden wir auf unserer Stufe, das nicht genügend anstrengen, sondern wir werden es ins falsche Hals kriegen, Halsloch kriegen. Es gibt nur einen Halsloch. Luft, falsche Kehle. Wenn wir ganz in die falsche Kehle kriegen und auf diese Art und Weise uns nicht richtig bemühen. Wenn einer, der nicht fortgeschritten ist, wirklich, der noch nicht fortgeschritten ist, sagt, mir ist egal, ob ich zur Hölle gehe, dann kann es sein, dass er dass wir ihn abends in der Kriegsschau erwischen. Entschuldigung, da ist mir jetzt schon rausgerutscht. Das traue ich keinem zu, der das sagt, wenn er schon so weit ist, dass er Ich überhaupt nicht, die Dinge nicht mit so aber dann macht er Laschstein, sagen wir mal so. Luschig. Er macht luschig sein, das ist der richtige Ausdruck. So, und deswegen bemühen wir uns, die Reisevorbereitung in die spirituelle Welt einzuhalten und zurück zu Krishna zu gehen. Im Endeffekt jedoch, und jemand, der auf der spirituellen Ebene, auf einer fortgeschrittenen Ebene ist, wo er sich mit Endeffekten beschäftigen kann, die qualifizierten Endeffekt. Schlussendlich, sagen wir mal, schlussendlich jedoch ist es dem Devotee gleichgültig. Doch auf unserer Stufe müssen wir uns anstrengen, die Reisevorbereitung alle einzuhalten, nicht? Als würden wir in die spirituelle Welt zurückgehen. Alle Reisevorbereitungen müssen eingehalten sein. 4 regulierende Prinzipien, 16 Runden, Mantra, Loslösung von der allgemeinen Masse der Menschen, Aufsuchen einsamer Orte, wie zum Beispiel dieser Tempel, mit Aufsuchen einsamer Orte, habe ich jetzt interessant gehört, das bedeutet, dass dort nicht die materialistischen Themen gesprochen werden. Das ist alles von den materialistischen Einflüssen, wie dieser Tempel mitten im Vergnügungsviertel, das ist ja fast eine Art Vergnügungsviertel für eine. Die Ansprüche ist das hier. Und all die Vorbereitungen, die Wissen entwickeln, und all das ist wichtig. Also die sagen, mir ist es ja gleichgültig, wo ich hingehe, und mit dieser Entschuldigung, dich nicht mit Wissen befassen, dich nicht mit Hingabe befassen, dich nicht mit Opfern befassen. Gut, wir kommen, glaube ich, fast zu einem natürlichen Ende. Hier ist doch ein Element, ja. Wie?
Volker. Im Moment ist es ja sehr indirekt mit Astrologie und mit einer Reinkarnation.
Ja.
Aber auch mehr so auf einer, weiß ich genau, auf so welcher Ebene, also in der Spirituelle.
Ja.
Also ich meine ja aus dem Neugier. Kann denn das frühere Leben oder das Wissen über Reinkarnation dann noch weitergehen in diesem Leben oder ist es nur so?
Ja, sehr gut, finde ich sehr gut. Ich war gestern mit einer Astrologin im Gespräch, ja, sehr, und bei einer renommierten Astrologin von astrologischen Land Deutschland. Und wir haben diese Themen besprochen. Und ich habe dort es kommt völlig drauf an, wer das ist. Ich will mal eine sehr weit gefasste Verständnis geben. Es hilft manchen Leuten, wenn sie überzeugend die Hinweise darauf kriegen, dass die Wirklichkeit, die unser rationelles Denken erfasst hat, nicht die einzige Wirklichkeit ist. Nicht? Astrologie ist noch für unser rationelles Denken, ja, unser mechanistisches Denken, etwas, was noch nicht ganz hineinpasst, weil es da um Einflüsse geht, die man nicht in der Physik so nachmessen kann. Nicht? So, für solche Leute mag das von Vorteil sein, wenn sie auf diese Weise anfangen, sich ihr Verständnis zu erweitern. Doch wir selber in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein, also ich will damit aber nicht den Rahmen so eng gefasst, aber als gelte das, was ich jetzt sage. Ich möchte nur auf unsere Bewegung, ich möchte mich auf die Vedas berufen, die eine sehr universale, transzendentale Werk ist, das größte Werk, was wir haben im spirituellen Wissen. Da heißt es, dass Leute, die sich auf dem spirituellen Weg befinden, Astrologie nicht brauchen und dass es sogar hinderlich für sie sein kann. Denn zu wissen, wer ich in einem vorangegangenen Dasein war, hilft mir lediglich für mein spirituelles Leben eines zu verstehen, dass ich schon mal da war. Und dazu brauche ich nicht Astrologie, sondern kann mich mit spirituellem Wissen beschäftigen, was ich ohnehin selbst nach Dicht studieren muss, nachdem mir klar geworden ist, dass ich schon mal da war. Das muss ich ohnehin auch, wenn ich über Astrologie dieses Wissen bekomme, muss ich anfangen, dieses spirituelle Wissen zu studieren, wie es zum Beispiel im zweiten Kapitel der Gita umfasst, die beschrieben wird. So für einen Menschen, der schon im spirituellen Leben ist, der schon dran ist, sein Leben auf die spirituelle Ebene zu bringen, ist Astrologie ein müßiger Zeitvertreib. Und auch gibt es eine interessante Bewegung, die ausgelöst wurde von einem, ja man kann schon sagen, einem guten Bekannten, der Begründer der Reinkarnationstherapie ist, also der Therapie durch Reinkarnation, der Torvald Jacobsen, der der absolute Vorreiter da ist. Er sagt Folgendes: Genauso wenig wie mir für mein praktisches Leben nützt zu ergründen, was ich genau vor einer Woche gegessen habe, ne, so nützt mir auch nicht, was ich genau vor allem, vor sagen wir mal 70 oder 100 Jahren gewesen bin, etwas für mein praktisches Leben. Es ist nicht so, dass dadurch ein praktischer Nutzen ist. Also zusammenfassend würde ich sagen, ist dieses Gebimmel, dieses Getue, diese Beschäftigung, diese Beschäftigung mit Astrologie, die heute Mode geworden ist, mehr oder weniger müßig. Der einzige Sinn, der darin ist, ist, dass es uns ein wenig vom rationalistischen, von unserem rationalistischen Denken weiterführt. Doch was hier jetzt sehr wichtig ist, und damit möchte ich die Antwort beenden: Astrologie ist auch nur eine sehr feine, aber immer noch materielle Wissenschaft. Bitte, ich habe gestern mit dieser Frau gesprochen und jedoch eindeutig darauf zu sprechen, und sie musste da einfach recht geben und hat auch eingelenkt, weil sonst hätte ich wirklich mit ihr an dem Punkt wäre ich nicht bereit gewesen, nachzugeben. Ein Horoskop kann niemals den spirituellen Werdegang eines Menschen analysieren. Es kann nur sagen, was so ein Fehler ist, was so vielleicht falsch macht auf dieser materiellen Ebene. Ich kann dazu durchaus interessantes sagen, aber zum spirituellen Werdegang kann es nichts aussagen. Es ist eine feine materielle Wissenschaft, nicht mehr. Wie auch das Werken von I Ching oder das Lesen von Tarot-Karten, das sind alles Dinge, die alle nur auf dieser materiellen Ebene feststellen und die eigentlich auch total nach rationalistischen Dingen ablaufen. Ne? Das kann man alles sehr, sehr einfach erklären, nur hat unser Westen jetzt noch nicht dahinter gesehen, was da für Gesetze sind. Deswegen sagte Prabhupada, ich möchte das in der Schwere in diesem Raum loswerden, weil es 2 Ohren mit lebhaftem Interesse aufnehmen werden, mindestens 2 Ohren. Ich möchte nicht, dass Astrologie in diese Bewegung hineinkommt. Also das heißt, dass die Freunde sagen, ich möchte es nicht, und es geht um spirituelles Leben um etwas anderes, und wenn hier ein falscher Schwerpunkt gesetzt wird, dann kann das irreführend sein. Wir haben zum Beispiel Folge, um die das zu sagen, manches Mal in unsere Bewegung ist ja sehr pluralistisch, also es gibt ja unglaublich viele Individuen, die ja auch sehr oft sehr, also richtige Persönlichkeiten, die man selten antrifft in der materiellen Welt. Da gab es mal so eine Bewegung innerhalb von uns, so ein Drang zur Astrologie, nicht? Und da für diejenigen, die sich da total verstrickt haben, ist in allen Fällen einfach materielles Leben rausgekommen. Die haben sich so gefragt, werde ich heiraten oder werde ich nicht heiraten? Du weißt vielleicht, es gibt auch viele beiden Möglichkeiten, so wie das hier ein Mönch ist und das verheiratete Haus heute. Und dann haben sie die Sterne befragt, und die Sterne haben wir natürlich in manchen Fällen haben sie dann gedacht, du wärst heiraten. Weil das wäre ihr natürliche Destination gewesen, wenn sie eben nicht zum spirituellen Leben gekommen sind. Und dann haben sie das nicht auseinandergehalten und sind mit Volker Racho in den Ehehafen eingelaufen. In den Ehehafen eingelaufen, mit was gar nicht für ihr spirituelles Leben von Vorteil war, weil für ihr spirituelles Leben wäre es besser gewesen, sich anders zu entwickeln, in jedem Fall. So, wir sollten diese Bereiche nicht miteinander vermischen. Finde ich sehr gut, dass du das so siehst, und ich glaube, aber wenn du dich mit für echtes spirituelles Leben interessierst und weil du es dann durch, dann ist es ja sogar von Nachteil, wenn du mit diesem, oder warum du, wenn jemand dich für echtes spirituelles Leben interessiert, ist es von Nachteil, wenn er zur feinsten materialistischen Wissenschaft geht. Denn was wir tun oder was spirituelles Leben ist, oder auf einer anderen Ebene, es hängt mit Gott zusammen und dem göttlichen Gesetz und nicht mit dem Gesetz in der Nacht. Ja.
Ja. Ich würde eine Frage, ich habe eben auch bei mir, die Schulden bei der Berufungsgruppe gemacht.
Ja.
Manchmal ist es wirklich überlegend, wenn man eben diese Feinstoffe, die materialistische Meinung, das reinhängt, weil eigentlich stimmt es, weil man sich schon in jeder Übersicht und in dem Moment dann wird es zerstört, wenn sie nicht wird.
Ja, na, es ist eben auf der, bei der, gerade jetzt sprechen wir von der Ehe, gerade da müssen schon zwei, es ist einfacher, wenn zwei Personen, wenn das kompatibel ist. Mhm. Ist das einfach, wenn das kompatibel ist? Sagt man das nur beim Computer oder auch? Kann man auch so, wenn es zusammenpasst. Wenn es zusammenpasst. Weil man dort mit rein menschlichen Aspekten zu tun hat. Nicht? Man, wie passt man mit Meinungen, mit Ansichten zu einem Vorgehen? Das sollte ja gut, wenn man sich da ergänzen kann und wenn man da zusammen, das ist ja der Sinn der Ehe. Und da ist es schon wichtig, wenn man sie passen wieder zusammen. Und dazu, das ist ein ganz begrenzter Bereich, dazu, nachdem er also durch andere Sachen herausgefunden hat, ob jemand in den Ehe, eine Ehe, wenn es gut wäre, für sein spirituelles Leben, dann muss man einfach sehen, weil hier in der Ehe wird auf die materielle Ebene schon Rücksicht genommen. Nicht? Ja. Da muss man dann schon miteinander auskommen. Nun sagst du, ja, manchmal ist es gut für eine spirituelle Ebene, wenn es nicht so wie die Faust aufs Auge passt. Nicht? Oder?
Ja.
Nicht? Wenn es also nicht so zusammenpasst, dass man sich nicht total verstrickt und einfach nur sich gegenseitig sagt, wie toll man aussieht und wie toll man ist, sondern dass es manchmal auch eine gespannte Atmosphäre gibt, die einen dazu führt. Also wir sind hier viel zu sehr auf der Matte und Ebene. Wir müssen jetzt mal ernsthaft Fortschritte machen, sonst sind wir tot und wir noch, wenn wir 80 Jahre alt sind. Nicht? So, Nee, das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach.
Oder auf dem Weg dahin.
Ja, das ist nicht so einfach. Auf dem Weg dahin, Stück für Stück. Aber mit der Hochzeit, seht ihr mal, Hochzeit oder Heirat auch im spirituellen Leben. Es ist ein berechtigter Ashram, also dass keiner hier Angst kriegt und denkt, der vielleicht Heiratsabsichten hat, dass das von vornherein nicht gebilligt ist. Nein, aber seht, wenn wir es jetzt mal rein auf der logischen Ebene betrachten, auf der spirituellen Ebene, ist diese Beziehung eine Beziehung, wo wir der materiellen Natur ganz schön entgegengehen. Denn eigentlich sind wir ja nicht Mann und Frau. Wir sind ja spirituelle Seelen. Das ist ja nur der Körper, der Mann und Frau ist. So bei der Hochzeit. Mit deinem Verständnis, dass wir völlig transzendental werden können, dann könnten wir auch Männer heiraten oder Frauen heiraten. Ich sage jetzt mal was ganz Absurdes, nicht? No, wir sind nicht völlig transzendental. Wenn wir heiraten, dann geht es da um einen Mann und eine Frau. Dann kommen wir auf diese Ebene herunter. Wie bitte? Ja, dann lassen wir es dann lieber gleich, sagen manche Leute, und ich stehe völlig auf dem Standpunkt. Also, mein Lebensstand reingegangen. Das ist nicht nur transzendental die Angelegenheit, wie es manchmal gemacht wird. Nicht? Sonst könnten gleich zwei Brahmacharis heiraten. Ich heirate Hubertus. Das ist so merkwürdig, wir lachen, das ist so strange, merkwürdig. Das, wenn man sowas sagt, dann muss ich da überlegen, ich kann dafür nie einen Teil sagen, wo ihr wisst, dass wir, dass ich die alles sehe. Und das so sagen, wenn ich jetzt nicht. Hier holt sich dieses Beispiel nicht, wenn ihr, sobald die Leute jetzt denken, die sind ein bisschen bekloppt. Hare Krishna. Jetzt kommen wir, wir sind also noch nicht zu Ende. Ja, Gunnar, bitte. Denn der Schüler hätte keine Chance, wenn ich jemanden ihn von Karma befreien würde. Er nimmt praktisch in der Einweihung, übernimmt der Spiritual Meister das. Deswegen Srila Prabhupada wurde nach Einweihung manchmal physisch krank. Und da gab es keine Möglichkeit. Wir waren sehr besorgt, weil Srila Prabhupada schon über 70 war und wir haben den Ärzte angehört. Geholt und Prabhupada also die Karten wissen, wie das Welt versteht, das ist keine normale Krankheit, da kann man nicht mit Pillen gegennehmen. Ne? Deswegen der spirituelle Meister muss sehr verbunden sein mit Krishna, sonst kann ich das unmöglich an unmöglich Schüler annehmen. Da das Karma der, weil durch das Karma der Schüler zurück zugrunde gehen würde. Und es ist tatsächlich so, dass das manchmal leider vorkommt, dass ein Schüler die religiöse Verfügung bricht und das spirituelle Meister weiß, dann geht ihm danach und dann kann man rausfinden, wie wodurch wurde ich krank, wo habe ich mich angeschreckt. Genauso, wenn man dem nachgeht, kann man das rausfinden und dann sehen, wer war es und vor allem, was hat er getan und was hat diese Reaktion vor allem gemacht. Das ist unglaublich genau. Sehr präzise die Gesetze. Deswegen ist das eine sehr ernsthafte Beziehung. Der Schüler ist angewiesen auf diese Beziehung, denn er würde niemals von den materiellen Gesetzmäßigkeiten, den vorangegangenen Karmas befreit werden, wenn er nicht durch einen spirituellen Meister Einweihung empfangen würde. Und er muss dann, deswegen wird das Versprechen ihm angenommen vor dem Feuer und vor den Detis, dass er die vier regulierenden Prinzipien ein. Das nicht, dass bei der Einweihung sagt der Schüler, dass das nicht so eine leere, inhaltslose Sache ist. Manchmal kommt es so wie selbstverständlich runter. Ja, weiß ich doch, wozu werde ich gefragt. Dann gesagt, das habe ich doch, das kann man leicht auswendig lernen, diese vier regulierenden Prinzipien. Es geht aber um das Versprechen, was er abgibt. Was er abgibt und was er für das ganze Leben hält, was er vor Krishna abgibt. Und vor dem Feuer. Ne? Das wäre das eine, das mir sehr ernsthaft gesagt hat. So, deswegen, der spirituelle Meister ist verbunden mit Krishna und dadurch nimmt Krishna letztendlich das Karma entgegen. Aber es geht doch durch sein, über ihn, durch den spirituellen Meister, manchmal ist das da schon, wie was da kommt. Ne? Dem Schüler wird vergeben durch seinen Spiritual Meister. Wenn der Spiritual Meister ihn aber nicht vergibt, dann der Spiritual Meister hat die Möglichkeit zu sagen, ich habe das Fehler sein konnte, das Und normalerweise ergibt dem Schüler halt, das kann geschehen, nämlich wenn der Schüler, wenn der spirituelle Meister die Beziehung zu seinem Schüler bringt, von sich aus, also sagt, den Schüler zurück zum Meister, dann sagt er, das ist für meinen Schüler. Dann ist der Schüler nicht da, weil bis zu dem Zeitpunkt wirklich das spirituelle Meister ist. Und normalerweise ist der spirituelle Meister sehr, sehr barmherzig und weiß, wenn sein Schüler wird. Weiß die Schüler auch ungern zurück, das gibt es nur, wenn der wirklich gar kein Schüler mehr ist. Es gibt einfach Leute, die sind so hilflos in Bezug auf diese regulierenden Prinzipien, was am schwierigsten ist, ist die Sache mit der unzulässigen Sexualität, und da gibt es, ja, ich habe das vorher nicht so gehört. Bewusst, aber es gibt ja Möglichkeiten, dieses Prinzip zu brechen, ohne dass man einen Partner oder einen Partner hat. Das wäre also wirklich noch also nicht zu tief gehen, aber es gibt das. Und das ist ja dieses Prinzip, was so beide Ausmaße einnehmen kann. Ne? Das ist auch selbst nur natürlich ein Fleisch essen, das ist nicht so. Das über die lebende Zunge weg, das Fleisch. Ne? Ja, ist ein ernsthaftes Thema. Deswegen, wer ein Meister ist, du bist zum Beispiel ein Taekwondo-Meister. Ne? Diese Beziehung ist eine ernsthafte Beziehung, deswegen im traditionellen Sinne. Im traditionellen Sinne war das mit großen Prüfungen verglichen. Verbreitet. Da war es nicht mal so schnell, ich nehme mich so an als Schüler, sondern das war eine Sache, die war sehr ernsthaft und die ist auch sehr ernsthaft. Nun denke ich, und ich möchte das entschärfen, was ich hier jetzt gesagt habe. Ich habe hier jetzt sowas fast aufgenommen. Ich habe jetzt fast gesagt, du musst auf die Reaktion deiner Schüler warten. Aber deswegen möchte ich dir vorschlagen, dass du von vorne. Es muss einfach klar sein, dass es nicht so etwas ist wie im die also in den spirituellen Traditionen sind, das bringen ja die meisten Schüler gar nicht mit, diesen Wunsch und diese Bereitschaft, die du schon festgestellt hast. Die sollen einfach was lernen und nehmen die Beziehung meister Schüler, die man auch beim Kampf, bei der Kampfkunst. Das könnte man doch sagen, Kampfkunst, nicht? Bei der Kampfkunst nehmen die das dann pro forma als Form an, weil man nur das so lernen kann, aber sie erfüllen nicht die richtigen Konditionen, die da waren. Noch meinst du das ja in dem Sinne, nicht, dass du so ein Spiel in dem Sinne die Meister wird, dass du auch die Karma annimmst. Ne? Aber das war das Einzige, das war eine sehr ernsthafte Sache, mit der man nicht spielen sollte. Das sollte man auch den New Age Gurus sagen, die Mode Gurus, die müssen darüber informiert werden, wenn sie es noch nicht wissen, dass sie ja da eigentlich eine Farce machen. Und darunter leiden müssen. Ne? Gut. This is the last question.
So if the whole world becomes Krishna consciousness, yeah. And everything becomes specialized, will the opinion also still live with this closely material body?
Verstehe die eigentlich Englisch? Do you understand English? Don't you? Yeah. 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 Would become Krishna conscious, they would all go back to the spiritual world. Then in the spiritual world, there's no question of a material body. There, we exist in our own spiritual body. So you might ask, then what would happen with the material world? That has been explained in Chaitanya Charitamrita. It would fill up again. Yes, empty but prison. That's our motto. But the prison was still up again. Unfortunately, there are always people who misuse their free will by making the wrong choice. You come in here, come to this world. Good. Yes? Alright. Also nochmal, vielen Dank. Ich möchte euch darauf hinweisen. Morgen werden wir wieder ein Programm haben, diesmal aber nicht ein verunglücktes, also was die Zeit betrifft, sondern um 7:30. Um 7. Oh, dann müssen wir ja, um 7. Wenn ihr wiederkommen möchtet, wäre das sehr schön. Könnt ihr diese weitere spirituelle Themen sprechen. Und Freitag dann, also morgen Abend, haben wir ein das übliche Zeit. Also danke, Frau Fischer.